Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Verhört. Schön, dass ihr mit dabei seid. In der heutigen Folge spreche ich mit Noel Meyer. Noel Meyer ist Geschäftsführer der TGI Mittelstandsberatung und hilft unter anderem Steuerkanzleien, sich so auszurichten, dass diese ihre Ziele erreichen können. Egal ob Umsatzwachstum oder MitarbeiterInnengewinnung, Noel bringt die Kanzleien nach eigener Aussage voran. Welche Rolle er dabei persönlich spielt und warum Erfahrungslernen so wichtig ist, das verrät er im heutigen Verhör. Mein Name ist Florian Weber und ich freue mich, dass ihr hier reinhört. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne eine Bewertung da. Das hilft mir, den Podcast noch bekannter zu machen und ihn noch weiter zu streuen. Jetzt wünsche ich euch aber erstmal ganz viel Spaß bei der aktuellen Folge mit Noel Meyer.
Die spannende Welt der Steuern im Verhör. Der Podcast für typische und weniger typische Steuerfälle. Nehmen Sie Platz. Florian Weber startet jetzt die Spurensuche.
Du beschäftigst dich seit vielen Jahrzehnten unter anderem mit dem Thema HR, also mit Menschen in Organisationen, streifst Bereiche wie Change Management, agiles Projektmanagement und so weiter. Und du hast jetzt auch jahrzehntelange Erfahrung in der Beratung von mittelständischen Unternehmen. Denn du bist selbstständig bzw. Geschäftsführer der TGI Mittelstandsberatung und beschäftigst dich eben genau mit diesen Sachen. Also wie man Führungskräfte entwickelt, wie Coaching aussieht und genau solchen Sachen. Und du sagst, du bringst genau damit Teams zu Höchstleistungen.
Ja. Das behaupten ja alle.
Genau, das wäre nämlich genau mein erster Ansatzpunkt gewesen. Das behaupten alle und vor allem ist Mittelstand jetzt was, wo ich persönlich nicht sofort an eine Steuerkanzlei denke. Und was mich aber natürlich interessiert ist, also erstens, wie machst du es, wie bringst du tatsächlich Teams zu Höchstleistungen und was hat das mit Steuerberatung zu tun? Warum bist du in der Steuerberatung gelandet? Vielleicht schiebe ich eins noch vorweg, denn warum habe ich dich zum Verhör vorgeladen, Noel? Das ist, weil dein Name in den letzten beiden Folgen immer wieder gefallen ist. Da habe ich mit Tessa Hase und Sophie Eichstätt gesprochen von 900 Grad. Und immer wieder ist von diesem Coach gesprochen worden, der irgendwie es geschafft hat, diese Steuerkanzlei 900 Grad weiterzuentwickeln. Es ist sehr positiv davon gesprochen worden, dass ich dachte, naja, aber dann kann es ja nicht sein, dass nicht alle davon profitieren. Und deshalb sitzen wir jetzt heute hier.
Ah ja, okay, gut. Ja, erstmal vielen Dank an die beiden, ne? Für den Gruß. ja, was ist denn die erste Frage? Was darf ich denn als erstes beantworten?
Genau, Noel, meine allererste Frage ist, so aus deiner Vergangenheit, aus der du kommst, ich habe es gerade schon gesagt, HR und so weiter, ein Thema Beratung, Coaching und so weiter. Warum ist es passiert, dass du mit einer Steuerkanzlei gearbeitet hast? Also wie kamst du an 900 Grad?
Ja, also grundsätzlich ist es so, dass du, wenn du Mittelstandsberatung machst, grundsätzlich immer mit Steuerberatern und auch Banken zu tun hast. Mhm. Na, weil wir natürlich so einen ganzheitlichen Ansatz fahren und wenn du dann mal, ich sage jetzt mal, mit den Unternehmern sprichst, dann haben die, ich sage so, drei, ich sag mal, Instanzen, denen sie sehr, sehr vertrauen. Mhm. Das ist einmal ihr Bankberater, der zweite ist der Steuerberater und irgendein Arzt.
Ja, ja,
so.
Okay.
Also das ist jetzt ein bisschen Spaß, aber grundsätzlich sind es ja. Ich habe mal von einer ganz lieben Mandantin von mir gehört, pass mal auf, Noel, zwei Dinge wechsle ich nicht, das ist mein Frauenarzt und mein Steuerberater. Mhm. Und das ist auch so. Also wenn ein Steuerberater mit einem Mittelstandsunternehmer gut zusammenarbeitet, da muss schon sehr, sehr gravierend etwas passieren, bis der den verlässt, also bis sie sich trennen. Weil Steuerberater hat eine Einsicht auf die Zahlen, hat dort auch einen großen Wirkkreis und einen hohen Vertrauensvorschuss. So, das erstmal. Und irgendwann, immer wenn du dann mit den Steuerberatern zusammenkommst, weil du einen Mittelständler zum Beispiel weiterbringen willst, dann hast du natürlich baust du mit denen eine Bindung auf. Und dann fragen die dich natürlich auch, du sag mal, das, was du da machst, kannst du das eigentlich auch bei uns machen? Mhm. Na, ja, klar. Ja, auch nur ein Unternehmer.
Ja.
Mit einer Dienstleistung. Also wir beraten ja nicht nur Mittelstand, die was produzieren oder Gastronomie oder Logistik, sondern eben halt auch Dienstleistung. Und ein Steuerberater ist ein Dienstleister. Und deswegen haben wir ganz viele Steuerberater, mit denen wir irgendwie eine Bindung haben, mit denen zusammenarbeiten. Und es gibt auch Steuerberater, die wir beraten. Mhm.
Dann gib uns mal so einen Einblick in genau, du hast es gerade sehr schön beschrieben, finde ich, in das, was du da machst. Kannst du das auch für uns machen? Was ist denn das, was du da machst? Denn wir können vielleicht auch da einen ganz kurzen Einblick geben. 900 Grad hat sich sehr entwickelt in den letzten Jahren und eben unter anderem offensichtlich auch mit deiner Hilfe. Und da interessiert mich natürlich, was ist genau dieses, das, was du da machst?
Ja, das ist sehr, sehr individuell. Also das kommt wirklich drauf an, was ist der Ausgangspunkt, wo muss man hin? Und jetzt will ich gar nicht so mit Floskeln arbeiten, sondern ich werde es mal konkret machen. Mhm. Im Grunde genommen möchten Unternehmen wachsen, sich entwickeln, mehr Umsatz machen, mehr EBIT. So, das ist das, was sie wollen. Und dazu müssen bestimmte Rahmenbedingungen in Unternehmen gesetzt werden. Das ist nicht nur speziell bei Steuerberatungen, sondern in allen Unternehmen. Und ich bin in der Lage, relativ schnell mit bestimmten Analyse-Tools Unternehmern zu sagen, an welchen Stellschrauben sie stellen müssen, damit sie wieder erfolgreich sind oder erfolgreicher sind, als sie jetzt sind. Mhm. Und das gelingt mir eigentlich ganz gut. So. Und das ist das, was ich auch tue. Es ist nicht nur das Thema Personalentwicklung, sondern du musst natürlich auch die betriebswirtschaftlichen Dinge, du musst die BWA lesen können, du musst die Chefübersicht lesen können, du musst genau wissen können, was ist auf dem Markt los, wie läuft Marketing und Vertrieb, du musst Prozessdenken haben, das heißt Qualitätsmanagement, und du musst Controlling können. Also so insgesamt diese breite Fläche bringe ich in ein Unternehmen mit. Und deswegen suchen wir uns ja Mittelständler aus, weil sie diese Instanzen als Stabstellen sich oft nicht leisten können oder noch nicht aufgebaut haben. Also bringe ich genau das mit und sage, schau mal, das kann ich dir jetzt erstmal geben in erster Instanz, bis wir uns so weit entwickelt haben, dass wir das an Mitarbeitern geben können oder entwickeln können.
Das heißt aber ja auch, dass du so ein bisschen, ich habe selber eine Vergangenheit als Unternehmensberater, die eierlegende Wollmilchsau sein musst. Das ist ja das, was irgendwie so ein bisschen dann auch erwartet wird. Beziehungsweise du musst zumindest in der Lage sein, in den jeweiligen Situationen genau das zu bieten, was deinem Klienten, deiner Klientin fehlt, oder? Kann man das so sagen?
Ja, du musst Unternehmer sein. Mhm. Also du musst wissen, wie man Unternehmen aufbaut und entwickelt. Also das musst du können. Und das sind ja Unternehmer oft, die sind eierlegende Wollmilchsäue, weil sie sich mit vielen, vielen Dingen beschäftigen müssen. Einige Sachen können sie gut, einige etwas weniger. Und bei mir ist das genauso. Ich habe bestimmte Stärken und ich habe auch bestimmte Schwächen. Mhm. Und ich habe einfach das Glück, dass ich Mitarbeiter im Hintergrund habe, die mich zum Beispiel mit bestimmten Dingen füttern können, wenn ich sie nicht so gut kann wie sie. Mhm. Also hole ich mir das einfach aus dem Hintergrund, den ich habe, von denen hole ich mir das dann. Mhm. Und die geben mir dann eben Tipps und sagen dann, pass auf, mach's doch so und so.
Vielleicht so. Können wir es nochmal eine Stufe konkreter machen? Denn ich habe ja gesagt, es gibt so diesen ganz konkreten Anlass mit 900 Grad, warum wir hier sprechen. Mhm. Erinnerst du dich noch, wie das zustande kam, dass du für eine Steuerkanzlei erst mal gearbeitet hast, außer eben über dieses, hey, das, was du da machst, kannst du es auch für uns machen, darüber hinaus?
Ja, also bei 900 Grad konnte ich das sehr, sehr konkretisieren. Also da waren die drei Geschäftsführer mal so zu so einem Kennenlerngespräch bei uns. Wir hatten davor schon sehr, sehr lange Kontakt mit denen, weil wir uns gegenseitig bei Mandanten geholfen haben. Und da war eigentlich schon so eine partnerschaftliche Ebene da. Und die haben dann gesagt, Mensch, wir kommen gerade nicht so richtig vorwärts. Mhm. Und hast du da Ideen? Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe da Ideen. Ich kann euch da gerne ein Stück weit begleiten. Und dann ging das Ganze, ich sag mal so in kleinen Rahmen los, bis es dann so die letzten 2-3 Jahre zu einer ganz, ganz tiefen Zusammenarbeit gekommen ist. Mhm. Ja, so. Und wenn man die mal so nimmt, die waren eigentlich bei mir, weil das, was sie sich eigentlich in den Kopf gesetzt haben, nicht richtig in die Umsetzung kam. Mhm.
Also
und ich habe dann geholfen.
eigentlich ein relativ typischer Fall, wo man dann mal auch mit einem Berater spricht. Ne? Du hast irgendwie Ziele gesetzt und merkst aber, da kommt man nicht ran. Okay, dann hole ich mir jemanden extern. Weißt du noch, was das bei denen war, dieses wir kommen nicht vorwärts?
Im Grunde genommen war eines der Punkte, wo ich mich jetzt relativ schnell beschäftigt habe, ist, warum heißen Kanzleien eigentlich so, wie sie immer heißen? Aha. Müller, Schmidt und Partner.
Interessant, okay.
Fand ich voll langweilig. Ich sag so, das ist so total schwierig mit Marketing. Ne? So. Das ist das eine Thema. Das zweite Thema ist veraltete Strukturen und Kulturen.
So, wäre eine meiner Ideen gewesen, genau.
So, ja. Ja, dann kommst du rein und denkst so, alle sitzen sich, alle sitzen da und keine Ahnung. Also dann das Verstecken von Zahlen. Also keine offene Kultur, was ist mit meinem Unternehmen los und so. Das finde ich in allen vielen Mittelständlern wieder. Die reden über ihre eigenen Zahlen nicht.
In Richtung der Mitarbeitenden oder auch untereinander, weißt du so?
Richtung der Mitarbeitenden, ja. Also okay. ich mache 2 Millionen Euro Umsatz, das sind meine Unkosten, das ist das, ich habe so und so viel EBIT, das kann ich mir leisten, dies, jenes, einfach offen zu kommunizieren, was ist hier in diesem Unternehmen los? Nee, machen sie nicht.
Okay.
So, sag ich, okay, na, was noch? Dann Räumlichkeiten. Manchmal kommst du in die Steuerkanzlei und denkst so, boah, kommt dir der Mief aus den 80er noch entgegen, oder 80, 90er? Dann denkst du so, oh Gott, weiß ich nicht. So, und es geht gar nicht um das eine oder das andere oder das und das, sondern das gesamte Bild musst du ja ein Stück weit der neuen Welt entgegenbringen. Du kannst ja nicht auf der Internetseite schreiben, dass du eine moderne Kanzlei hast und dann kommst du da rein und denkst so, wenn das für dich modern ist, dann ist ja klar, dass du, weil du WLAN hast, schon sagst, du bist digitalisiert. So, dann, ja, ist ja so.
Ja,
dann denkst du, oh.
Ich glaube tatsächlich.
Meine Güte.
Ich glaube, dass das einer der schlimmsten Clashes ist, die du haben kannst, dass du irgendwas von dir selber annimmst und glaubst eben, ey, ich finde es ein schönes Beispiel. Ich habe WLAN, also bin ich modern. Und jetzt kommt jemand, ein Mitte-20-jähriger Bewerber, eine Mitte-20-jährige Bewerberin, kommt da rein und sagt, ah ja, okay, da ist es sofort vorbei, weil dieses Selbst- und das Fremdbild nicht passen. Erledigt. Das ist für die allermeisten, glaube ich, erledigt.
Ja, noch schlimmer ist ja, wenn die sagen, wir haben eine flache Hierarchie. Aha. Das ist so. Beschreib mal eine flache Hierarchie.
Ja, wollte ich.
Also, dann kommt der Kanzleiinhaber rein und sagt, ich bin Herr Müller.
Ja.
So, und stehe ich hier mit Anzug und Krawatte. Und du bist jetzt der Bewerber aus Jahrgang 2003, 4. So. Du bist vielleicht schon die Duskultur, bist so rauf und runter. So, er will aber gesiezt werden. Redet aber von flachen Hierarchien.
Ja.
Also, man kann es sich auch schwer machen, ne? So. Und all diese Themen muss man so ein bisschen durchleuchten und sagen, wenn ich abhängig bin von Mitarbeitenden, also meine Dienstleistung eigentlich abhängig, nicht von Maschinen, sondern wirklich von Menschen, muss ich doch überlegen, was muss ich jetzt tun, damit es zeitgemäß ist? Und das stellt einige vor großen Herausforderungen.
Ich würde das bestätigen. Jetzt ist dieser Podcast, das habe ich, glaube ich, schon öfter erwähnt und da mache ich mir auch nichts vor, richtet sich natürlich wahrscheinlich überwiegend genau nicht an die, die damit Probleme haben, sondern an die, die irgendwie schon fortschrittlicher denken. So ist es wahrscheinlich. Die Leute erreiche ich hier am ehesten. Aber trotzdem finde ich genau das interessant. Ein Thema hast du gerade nicht genannt, spielt aber wahrscheinlich auch eine Rolle, beziehungsweise ich weiß sogar, dass es eine Rolle spielt aus den Gesprächen. Das ist ja so das Thema Fachkräftemangel, was wahrscheinlich auch noch irgendwie ein Punkt ist, mit dem man auf dich zukommt, nehme ich mal an, oder?
Ja, die kommen immer zu mir und können nicht glauben, welche Effekte es hier kann. Also nimm mal ein einfaches Beispiel. 900, also damals ja noch Tüxen und Harry und Partner.
Ja, lass uns super gerne an diesem Beispiel bleiben, weil das ist ja total konkret. Ja? Ist total konkret, ja.
Genau, da die kamen auf mich zu und sagten, ja, wir kriegen ja keine Leute. Ich so, ja, mochte dann aber auch den nicht sagen,
ich weiß,
das. Ne? Also, sondern ich nehme das ja erstmal an und sage, ja, kann ich nachvollziehen, oh, ist eine schwierige Zeit. Mhm. So. Okay, alles klar. Man muss ja in erster Linie, du kannst ja nicht mit der Tür ins Haus fallen. Das funktioniert nicht.
Nee, du willst ja auch sondern Vertrauen
du
haben.
Du musst das
ja
erstmal aufnehmen.
Ja.
Ja, genau. So. Und dann habe ich gesagt, naja, wir können uns ja ein paar Dinge überlegen. Im Schnelldurchlauf hieß es eigentlich nur, die haben erstmal über Personalberater Leute gesucht. Die haben dann irgendwelche Leute von PwC und Co. zu uns gebracht, die absolut nicht gepasst haben, die überhöhte Preisvorstellungen hatten. Und dafür, wenn wir dann jemanden eingestellt, hätten wir dann 3 bis 6 Monatslöhne bezahlt. Mhm. Also so, ne, als Provision. Ja. Und dann haben die gesagt, das ist totaler Schwachsinn, das macht keinen Sinn. Sondern wir müssen die selber rekruten. Wir müssen ein System entwickeln, dass wir diese Mitarbeiter für uns gewinnen. Mhm. Wir haben viele Dinge umgestellt. Die haben meistens nichts mit Geld zu tun. Das hat was mit Prozessen zu tun. Das hat was mit einer HR-Person zu tun, die man entwickeln muss. Das hat was mit Bewerbersystemen zu tun und so weiter und so fort. Wenn wir darauf eingehen wollen, dann brauchen wir 2 Stunden.
Ja, ich wollte gerade sagen, das ist wahrscheinlich.
Kurzum ist, das Ergebnis war, wir hatten von, ich sag jetzt mal, nahezu 0 Bewerbern im Monat, sind wir jetzt bei 900 Grad, bei sukzessive zwischen 30 und 40 im Monat.
Das ist völlig. Ich bin nicht,
crazy, ne?
Ja, ich bin nicht in genug Kanzleien, um, weißt du, um da jetzt ein Bild zu haben, ob das normal ist oder nicht. Aber von allem, was ich höre, ist das eben weit, 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 weit abseits von normal. Das ist total krass.
Also super, super unnormal. Wir haben letztes Jahr hatten wir über 300 Bewerber. Mhm. So mehr als das. Tessa Hase kann das bestätigen.
Hat sie, glaube ich,
sogar. Wir können es auch nachweisen.
Ja. Ich muss nochmal reinhören. Ja, ich glaube, so. Sie hat sich sogar, hat dazu genau was gesagt.
Wir haben insgesamt dann, ich glaube, ihr habt im November aufgezeichnet, wir haben im Dezember nochmal einen Schwung gekriegt, wir haben 300 Bewerbungen.
Ja.
So, dieses Jahr, also bis jetzt, zu diesem Zeitpunkt, heute, habe ich nochmal nachgezählt, haben wir 50 Bewerber. Also das Jahr hat ja gerade erst begonnen. Wir haben 50 Bewerber. Also du kannst das hochrechnen. So, was ist da los? Was passiert da?
Ja, ich
wir machen
das
eben halt die genau, wir haben die genau die richtigen Dinge angetickert und wir haben jetzt so einen Funnel aufgebaut und da kommen die und das ist jetzt auch am Anfang haben sie natürlich auch, ich habe keine Ahnung, irgendwelche Leute, mittlerweile sind das qualitativ hochwertige Bewerber.
Ja. Ich schiebe das einmal ganz kurz rein, Noel. Wir zeichnen auf am 10. Februar. Die Folge wird ja wahrscheinlich mit ein bisschen Verzug ausgespielt. Aber ja, das heißt, wir sprechen in den ersten 5 oder 6 Wochen des Jahres von 50 Bewerbern. Also krass.
Also
krass.
Wir reden hier von Lohn, Steuerfachangestellten, Steuerfachwirten und ich glaube 2 oder 3 Steuerberater.
Ja, also alles, was wirklich am Markt auch gesucht wird. Aber ich bin nochmal in dieser Situation ganz am Anfang, Noel. Da sitzen die in deinem Büro. Und ihr setzt euch zusammen, du hörst dir das an, du hast auch Verständnis und kriegst schon so ein Gefühl, okay, wo müssen wir vielleicht was machen, aber was ist dann passiert bis dahin, dass es jetzt diese phänomenale Anzahl an, jetzt hätte ich fast ein schlimmes Wort gesagt, diese phänomenale Anzahl an Bewerberinnen und Bewerbern hat. Wie seid ihr da hingekommen? Weil wenn man, auch dazu lade ich herzlich ein, sich die Website oder die LinkedIn-Auftritte von 900 Grad mal anzuschauen, es ist ja, das wirkt ja nicht wie diese verstaubte Steuerkanzlei, die du gerade ja auch schon beschrieben hast.
Nein, also grundsätzlich hat das erstmal damit zu tun, dass wir sehr stark darauf gesetzt haben, unsere Mitarbeiter zu entwickeln. Also sprich, was muss ich tun, damit ich zum Beispiel wir nehmen mal konkret Tessa Hase. Tessa Hase ist hat dort ihre Ausbildung gemacht, hat ihr Studium begonnen. Jeder kann sich das gerne mal von ihr anhören.
Genau,
und ich habe dann irgendwann vor 3 Jahren zu ihr gesagt, du bist hier meine zukünftige HR. So, und jetzt will ich nicht respektierlich sein, aber die wusste gar nicht, was es ist. Mhm. So. Und dann habe ich gesagt, ich entwickle dich dahin, ich sag dir, ich zeig dir, wie das geht, was die Möglichkeiten sind. Und ich habe ihr aber auch ganz klar gesagt, es ist ganz wichtig, Social Media zu machen. Mhm. Weil du musst es machen. Sie hat sich gewehrt, sie hat da Widerstandsmethoden angewendet. Ich sage, ja, alles kein Problem, wir kommen dahin. Das ist eine Entwicklung. Sie hat sich zu einer Top-HR-Mitarbeiterin, also im Grunde genommen ist die eine HR-Business-Managerin, dahin habe ich sie ausgebildet. Die macht das super. Die macht Social Media, sie macht Podcast-Auftritte, sie sind auf der Messe, sie hält diese Fahne von ihrem Unternehmen, also die hält die so hoch. Ich habe manchmal Gefühlsausbrüche, wenn ich die Tessa sehe, weil die das einfach super macht. Mhm. Und das ist jemanden, da kann ich beruhigt auch sagen, ich habe ja einige auf ihren Weg gebracht, so, und das ist auch sie, und das ist ein Ziehkind. Aber wie gesagt, die hat das jetzt initiiert. Ich brauche, was HR angeht, bei Nona gerade nichts mehr machen. Das macht alles besser.
Das finde ich wirklich interessant. Also ich lade wirklich jeden und jede ein, sich diese Folge mit Tessa Haase anzuhören. Sie beschreibt nämlich ja genau ihren Weg und erklärt auch, dass sie eigentlich ja fast auf dem Absprung war, ne, und in dem Thema Steuern irgendwie so fast den Rücken schon gekehrt hatte, weil sie sich da nicht so richtig gesehen hat. Und dann ist diese Tür aufgegangen. Und auch da gerne die LinkedIn-Auftritte mal anschauen. Das ist einfach, man kann sich da inspirieren lassen und man kann auch wirklich ganz viel lernen. Aber was du gesagt hast, ist ja ein wirklich interessanter Ansatz. Nochmal zurückgesprungen auf diese Situation in deinem Büro. Hey, wir wollen vorwärts kommen, wir wollen wachsen, wir merken aber, wir kommen nicht voran, wir finden keine neuen Leute. Und was du gemacht hast, ist ja nicht zu sagen, wir suchen neue Leute, ich helfe euch, neue Leute zu suchen, sondern du hast gesagt, wir setzen erstmal auf das, was wir haben. Wir setzen erstmal auf unsere eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und entwickeln die. Warum ist das jetzt in dem Fall so ein Schlüssel gewesen?
Ja, weil du in dem Bereich musst du natürlich Leute haben. Also wenn du zum Beispiel eine Abteilung aufbauen willst, wie zum Beispiel HR, dann musst du jemanden haben, der das Geschäft versteht. Mhm. Egal wie. So, wenn du dort jemanden hast, die zum Beispiel aus dem Studium kommt, Psychologie oder was auch immer, dann versteht sie ja erstmal nicht das Geschäft. Also sie weiß nicht, was muss ich für Menschen suchen, die dann fachlich, inhaltlich dieses bei mir auch befriedigen können. Mhm. Klar? So.
Ja, absolut klar. Ja.
Und dann sage ich mir, okay, dann muss ich jemanden nehmen, die idealerweise in dem Unternehmen von Grund auf schon, also Ausbildung gemacht, zum Beispiel, super. Weil die kennt dann schon mal ein bisschen die Kultur. Die weiß auch, was ist gut und was ist schlecht. Mhm. Dann ist sie fachlich, inhaltlich gut. Dann ist sie auch noch motiviert. Hat Empathie, hat Gefühl für andere. Ja, dann nehme ich doch die Person, weil jemand, der HR kann, auf ein Unternehmen zu münzen, ist schwieriger als jemand, der ein Unternehmen schon drin ist, HR-Tools beizubringen.
Aber, also kann ich folgen, habe ich aber direkt ein Gegenargument zu, weil was ich damit ja mache, ist jemanden von der fachlichen Arbeit wegzunehmen. Also bleiben wir bei Tessa Haase, ich nehme sie ja plötzlich von der fachlichen Arbeit weg. Ja, und wer macht denn dann die fachliche Arbeit, wenn ich keine Leute finde?
Genau, dafür ist sie ja zuständig und motiviert, einen Nachfolger zu finden.
Okay. Das heißt,
ja, also sie sagt sich ja, ich habe da ja eine Chance, ich habe da auch Bock drauf. Ich meine, Tessa lebt das ja. Also, ja, brauchst ja nicht. Also wenn du dir jetzt anbieten würdest, du kannst jetzt deinen alten Job wieder machen, zeig dir einen Vogel. Also ja. die ist jetzt HR durch und durch.
Ja,
aber so, und die wird wahrscheinlich auch in den nächsten 4-5 Jahren, die wird ein Alleinstellungsmerkmal haben, weil das ist die einzige HR-Business-Partnerin, die ich kenne, die diesen Background hat. Also die kann das, also der könntest du auch eine Geschäftsführung für eine Kanzlei übergeben. Die wird das Ding hochbringen. Verstehst du das? Weil sie es kann. Weil sie es inhaltlich kann.
Jetzt bin ich aber in einer kleinen Kanzlei mit, was habe ich zuletzt gesehen? Irgendwie ein Steuerberater und dann so ein Team, sagen wir 7-8 Leute. Jetzt bin ich total darauf angewiesen. Ich bin eine kleine Kanzlei, komme jetzt auch nicht aus einer großen Stadt. Du sitzt in Hamburg. Jetzt bin ich aber irgendwie hier im Badischen irgendwo in so einer, ich sag mal, 40.000 Einwohnerstadt. So einfach, dass wir es ganz grob gezeichnet haben. Und bin darauf angewiesen, dass alle meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Arbeit machen. Das heißt, dieser Shift, auch wenn der Noel Meyer mir das sagt, der fällt mir als Inhaber doch wahnsinnig schwer, weil ich doch im ersten Moment sehe, Mist, wer macht denn die Arbeit? Also wer macht die Arbeit, wenn ich jetzt eine Tessa dahin entwickle, die da liegen bleibt. Und ja klar, idealerweise findet sie irgendwann ihren eigenen Nachfolger, aber ja nicht sofort. Das heißt, im ersten Moment habe ich total Schiss, dass das schief geht.
Ja, ich weiß das. Deswegen mache ich das ja vorher. Habe ich bei Nona Rad ja auch gemacht. Ich habe es ja gemacht. Also ich habe ja Tessa nicht dadurch gezeigt, dass ich ihr theoretisch gesagt habe, was sie machen soll. Ich habe es ja vorher gemacht. Ich habe ja die Kultur aufgebaut und ich habe ja sozusagen das Recruiting damit angefangen. Ich habe ja die Dinge umgesetzt erstmal. Das tue ich dann ja auch. Das heißt, das ist ja auch mein Ansatz. Ich gehe sozusagen in Kleinstunternehmen, die können sich das alles noch gar nicht leisten. Also mache ich das für die.
Okay,
oder
das heißt,
mein Team.
Ja, verstanden. Das heißt, ein Schlüssel war einfach, dass du tatsächlich so damit angefangen hast. Und das finde ich einen interessanten Ansatz, weil ein typischer Unternehmensberatungsansatz wäre ja, ohne jetzt irgendeiner Beratung zu nahe treten zu wollen, und die verkaufen das ja auch alle anders. Aber ein typischer Ansatz wäre ja zu sagen, komm, gib mal her, zeig mal, wir machen dir einen Prozess. Nach 8 Wochen oder 8 Monaten knallen sie dir eine Bibel auf den Tisch und sagen, so musst du es machen, dann funktioniert es. Aber so funktioniert es ja in den meisten Fällen nicht. Das Einzige, was dadurch entsteht, ist in einer gewissen Weise, provokative These, ist mir schon klar, kommen wieder Zuschriften, ist, also so funktioniert es genau nicht. Das Einzige, was damit passiert, ist, dass eine Abhängigkeit von der Beratung entsteht. Dein Ansatz ist ja aber zu sagen, okay, ich nehme euch das mal am Anfang ab, aber ich zeige euch auch, wie es funktioniert. Wir entwickeln uns gemeinsam dahin. Eigentlich sägst du damit an deinem eigenen Stuhl, muss man ganz klar sagen. Aber idealerweise macht man das genauso. Ja. Verstanden. Das heißt, im ersten Moment hilfst du einfach mit deiner Expertise dann auch zu sagen, hey, guck mal, ich zeige euch das jetzt mal, so mache ich das. Und nimmst aber Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die da Bock drauf haben, eben auch mit auf den Weg und sagst, ich kann dich dahin entwickeln.
Ja, also mein Ansatz ist eben halt nicht so, wie es vielleicht McKinsey oder Boston Consult oder sonst was machen. Ja, also mein Ansatz ist im Mittelstand, deswegen habe ich mir ja auch Mittelstandsberatung, ne, so nennen wir uns ja auch, weil wir uns mit den Dingen komplett identifizieren und auch Dinge vorleben können. Ich muss doch keiner Führungskraft sagen, wie ein Feedbackgespräch funktioniert, weil das kann er sich im Internet nachlesen, sondern er muss mit mir erleben, was dann passiert, wenn ich einen Mitarbeiter richtig echtes, gutes Feedback gebe. Mhm. Dann mache ich das, ich zeige Ihnen das auch, ich mache das auch mit dem Mitarbeiter, in Anwesenheit von der Führungskraft. Genau wie ein gutes Vorstellungsgespräch ist, weil ich dann dem zeige, wie das geht. Und ich denen auch sage, ich kann das. Und nicht, ja, also in der Theorie, also hier hast du einen Prozess und hier, du solltest und so, ja, das kann jeder, weil das ist einfach nur Gelaber von oben auf der Metaebene. Ja, das ist so, als wenn ich jetzt jemanden frage, würdest du jemanden in der Not helfen? Dann sagt er, ja, klar, ich helfe denen. So, und dann, wenn die Praxis und der Stressmoment da ist, macht er es halt nicht. Dann sage ich mir, what the fuck?
Ja.
Stehst du?
Wieder
so. Und ich mache eben halt, ich zeige den Leuten, wie man aus der Krise tatsächlich, ich gehe da auch rein mit denen, ich mache das auch mit denen. Und das ist dann auch das, was alle Unternehmer, mit denen ich je zusammengearbeitet habe, immer auch sagen, der macht das. Also ich habe einen Bäckereibetrieb beraten, bin ich halt hinter die Theke gegangen und habe den Leuten gezeigt, wie man noch ein Brötchen mehr verkauft.
Ja. Ich finde das...
Also das ist der Ansatz.
Ja, ja, und das ist, also finde ich wiederum ein extrem spannender Ansatz, weil ich selbst so ein bisschen auch aus meinem Pädagogikstudium und so weiter, glaube ich, ähnliche Erfahrungswerte ziehen würde und das irgendwie bestätigen würde, zu sagen, naja, du kannst noch so viele Bücher lesen, das ist alles schön und gut, aber wenn du es erlebst, bleiben Dinge halt doch besser hängen, wenn du es selber machst, also wirklich so in dieses Erlebnis reinzugehen. Aber kannst du uns da nochmal mitnehmen, in diesen 900-Grad-Fall?
Naja, so die wir nehmen mal ein Beispiel, Tessa Hase hast du ja kennengelernt.
Ja.
Genau, Tessa Hase hat bei mir ihre Ausbildung gemacht. Die kein einziges Buch dafür gekriegt. Die hat das alles aus der Praxis mit mir zusammen in den 1,5 Jahren, wo ich sie coachen, trainieren durfte, aus der Praxis heraus erarbeitet. So. Und ich habe ihr das vorgelebt und sie hat das sozusagen dann nachgemacht. Das ist von Recruiting-Prozess bis hin zu Bewerbergesprächen, bis hin zu Team-Events, alles alles aus Learning by Doing. Mhm. So, ja. Und das ist, da geht es nicht darum, sich hinzusetzen und, ich sag mal, teamdynamische Prozesse nach Levin, ja, so ja, kann man ja theoretisch lernen.
Ja, total.
Genau. Erleben. Ja. Machen.
Wie kam das an? Jetzt springen wir wieder Geschäftsführungsebene, 900 Grad, die damals noch anders hießen. Wie viel Werbung musst du für dieses Vorgehen machen? Weil häufig, stelle ich mir zumindest vor, ist Leuten ja schon lieber, dass du als Berater auch sagst, das und das ist der Prozess, das und das sind die messbaren Erfolge und so weiter. Ist das so was, wo du merkst, ja, es ist schon eine unkonventionelle Herangehensweise und da brauchst du eben auch viel Vertrauen? Wir haben ja vorhin schon gesagt, irgendwie, das ist ja der erste Schritt, den du machen musst, Vertrauen gewinnen.
Naja, im Grunde genommen ist es so, dass die meisten Unternehmen, die wir beraten wollen, die haben wenig Geld. Mhm. Also das ist so, ne, das ist alles sehr überschaubar vom Budget. Mhm. Und dann sage ich, naja, wenn ich eine Projektplanung, wenn ich das mache, wenn ich es dokumentiere und so, kostet alles Zeit, was dich eigentlich nach vorne bringt. Was dich nach vorne bringt, ist, jemand ist konkret da und zeigt dir deine Mitarbeiter, wie man Prozesse optimiert, wie man richtig führt, wie man ein Unternehmen kulturell aufbaut. So, mhm. Das ist das, was ich tue. Da geht es nicht darum, die Dinge zu dokumentieren. Also das ist kann man machen später, mhm. wenn man feste Prozesse hat, Kennzahlen hat, Controlling, selbstverständlich. Aber vorher, die haben ja diese Ressourcen, sondern ja, genau. Du musst relativ schnell Lösungen finden.
Ja.
Ich habe das hier gelernt bei dem Jan Eutert, mein Partner, ne? der nun ja auch viele Unternehmen berät, die einfach in Schieflage sind. Also da musst du relativ schnell, die haben 1-2 Monate Zeit, irgendwie zahlentechnisch ein bisschen wieder Luft holen zu können. Und der zeigt ihn ganz genau, hier kannst du einsparen, da musst du reden, dann ruft er den einen oder anderen Lieferanten an, da ruft er die Bank an, da macht er ganz konkret Dinge mit denen, die sie dich dann abgucken und sagen, so, jetzt hast du ein bisschen Luft. Ja, so. Und nicht, ja, bezahl erstmal die Rechnung, ja, dann hast du noch mehr Probleme, sondern es geht erstmal darum, ins Doing zu kommen. So, und das ist das, was ich auch tue. Wenn jemand kommt zu mir und sagt, ich kriege keine Mitarbeiter, ja, dann will er doch nicht irgendwie 3-4 Monate darauf warten, dass da was passiert, sondern eigentlich muss ich ihn relativ schnell zeigen und dann muss eigentlich dann schon in 2-3 Wochen ein Bewerber am Telefon sagen, hey, ich hab was gehört. Und dann sagt er, oh, das ging ja schnell. Oh, da müssen wir mehr machen. Ja, okay, dann machen wir mehr. Und dann sind es dann nach 6 Wochen mal 3 Bewerber und dann auf einmal sind dann, wo 0 Bewerber waren, im Jahr dann 20, 30 Bewerber, die sich dann, gut, die sind nicht immer alle die richtigen, aber da passiert was und das merkt der Unternehmer sofort. Das ist genauso wie mit Prozessen, da musst du einfach mal sagen, so, wir stellen das mal um und gucken, was passiert. Agiles Projektmanagement, mal, wir gehen mal ran, so, oder ganz pragmatisch, wir fragen mal den Kunden, was er will, ne? Vielleicht auch mal ganz schlau. Ja, habe ich noch nie gemacht. Ja, gehst du hin, rufst einen Kunden an und sagst, hier, was willst du? Ja, wir googeln wir das und das und das. Oh ja, da bin ich auch gar nicht drauf gekommen. Ich sage, ja, das ist das Einfachste, was man machen kann. Dann rufst du den an, so, machst einen Test und dann geht's weiter. Und manchmal sind sie einfach, das kann ich ja auch verstehen, sind ein betriebsblind.
Ja, das wäre genau der Begriff.
Die sehen es dann nicht. Und du musst als Unternehmensberater die Empathie und die Sympathie, die erarbeiten, dass du mal so ein bisschen frei drehen darfst. Mhm. Und dann machst du mal so ein paar Dinge und dann passieren da unglaublich schöne Dinge, bis sie dann wieder selber laufen können. Man muss auch sagen, das war's jetzt. Das war schön mit euch.
Ja.
Ja. So.
Ja, okay. Verstehe, also ich finde es, ich wiederhole das nochmal, interessant, dass du sagst, ich packe einfach selber erstmal an, so, ich zeige euch das, so, wir gehen es mal gemeinsam an und was du gerade gesagt hast, dieses Trial and Error ist ja, ja, würde ich glaube ich auch bestätigen, so aus meiner Erfahrung, wird nicht gemacht, sondern es wird, man hat eine Tendenz, Dinge tot zu diskutieren, warum etwas funktionieren oder nicht funktionieren kann, in den meisten Fällen eher, glaube ich, das nicht funktionieren, statt das einfach mal auszuprobieren, statt mal die Kunden, Mandantinnen, Mandanten in dem Fall anzurufen und zu fragen, hey, womit könnte ich dir noch helfen und so weiter. Aber, dass du das machen kannst, da stelle ich mir eine Frage, woher kannst du das ganze Zeug?
Ja, selber auch mal Unternehmen gehabt, auch bis in die Insolvenz geführt. Ich bin natürlich jetzt auch schon seit 20 Jahren Berater und habe überall so Einblicke und aus jedem Projekt nehme ich natürlich auch meine Learnings mit. Ne? So, und dann weißt du dann auch irgendwie nach 20 Jahren, weißt du ja auch so ungefähr, okay, da kannst du drehen, da kannst du was machen. Ich hatte einfach das Glück, eben halt mit 19 noch nicht genau zu wissen, was ich mache. Also habe ich ganz viele Dinge probiert und mir angeguckt und bin durch die Welt gereist und habe dann irgendwann gemerkt, so, ey, du kannst so viele Dinge und du kannst auch nichts so richtig. Und aber du, was du kannst, ist Leute zu motivieren und du kannst Menschen ein Stück weit lesen und du erreichst die irgendwie. Das ist das, was du kannst. Also mach doch mal was in der Richtung. So, dann habe ich erstmal so mit Coaching und Seminaren angefangen und aus den Seminaren entstand dann die Beratung. Weil die Leute gesagt haben, wer so gut Seminare abhalten kann, der kann eigentlich auch Unternehmen beraten. Und dann haben sie mich eingeladen. Und da habe ich gesagt, das ist ja auch nicht schlecht. Ist auch cool. Und das ist das, was ich jetzt mache. Und manchmal mache ich auch so kleine Testings. Also bei 900 Grad habe ich als erstes getestet, ob die eine Duzkultur einführen können. Weil ich gesagt, ja, sag mal, Jungs, ne, da haben sie sich auch alle vorgestellt, ne? Dr. Harry, Dr. Schmidt-Dixon, so, ganz nett. Stefan Krohn, so, Herr Stefan Krohn. Ich sag, ja, das ist doch schön. Ich sag so, duzt und, also sieht sie euch in der Firma? Er sagt, ja, teils, teils. Wie teils, teils? Also entweder siehst du oder duzt. Ja, teils, teils. Einige Mitarbeiter duzen uns. Ja, das konnten wir nicht verhindern. So, und die anderen siehst du uns. Ich sag, okay. Wollt ihr nicht eine Kultur, also eine kulturelle, also lass uns mal duzen. Oh, weiß ich nicht. Auch die Auszubildenden? Ja, gerade die. Ja, nee. Ah. So, und dann merkst du eigentlich an so einem kleinen Tooling, es geht mir gar nicht um Sitzen, Duzen, sondern wie schwer, wie leicht fällt es, diesen Menschen einen Konsens, Kompromiss zu finden, in Dialog zu gehen, zu verstehen, worum geht's da eigentlich, damit ich weiß, kann ich mit denen überhaupt arbeiten?
Ja.
Das war mein erster Testballon.
Total nachvollziehbar.
So. So, und da musst du schauen, so, okay, wie viel Redebedarf brauchen die? Wie lange brauchen die für die Entscheidung? Ist ja nur eine Sache, aber ist eigentlich ein Prozessthema auch, ne? So, wie stellen die sich um? Und dann haben sie es eingeführt. Hat ein paar Monate gedauert, haben sie es eingeführt. Mhm. Und dann so ein paar Tage, ein paar Wochen später sagten die, oh, das ist nicht schlecht. Ist eigentlich ganz gut, die Stimmung ist besser. Ist daher, oh, was für ein Wunder. Ist fast so. Ja, ist doch gut, ist doch schön. Ja, und dann ging das weiter. Und dann war das so das erste kulturelle Thema, was sie umgestellt haben.
Also klassisch, wie der Unternehmensberater sagen würde, Quick Win. Oder so ein Ding ist Low-Hanging Fruit. Also irgendwie so das Einfachste erstmal mitgenommen, aber einen Effekt erzielt. Und das ist ja das Wichtige.
Genau, irgendwie. Einen Effekt erzielt und die Mitarbeiter haben es erstmal angenommen und gab es natürlich auch so ein paar Widersprüche und Widerstände, die gehe ich da einfach mit um. Na, und das war dann so das Erste, was wir so gemacht haben. Das hat dann funktioniert.
Hast du?
Und dann kamen so die ganzen anderen Dinge.
Ja, er schließt gerne noch an, wenn du magst, sonst stelle ich eine andere Frage. Aber
naja, also ich habe dann gesagt, naja, dann habe ich mit den Geschäftsführern die Vorstellungsgespräche gemacht und habe dann gesagt, das macht keinen Sinn mit euch. Vorstellungsgespräche mit euch macht keinen Sinn. Warum nicht? Ihr seid keine Menschenfänger, ihr seid nicht so. Wenn man euch so sieht, da hat er meistens schon keinen Bock mehr.
Autsch.
Was? So, ich so, ja, ist das so, ganz ehrlich. Mittlerweile, guck mal, unsere Verschlussgespräche machen jetzt die Teamleiter mit Tessa zusammen. So, ne, da hat die Geschäftsführung, die nickt das mal ab, der Bewerber sieht die dann, wenn die mal rumgehen, und dann, ja, das ist, ich sagte immer so, da, die am schlechtesten angezogenen, das sind die Geschäftsführer. Und dann freuen die sich und dann sagen die, ja, Mensch, und so, und dann stellen sie sich, boah, das ist natürlich jetzt Quatsch. Also, sind ganz tolle Menschen, großartige Typen, aber sind halt, also Tessa ist halt einfach ein anderer, weißt du, so.
Weißt du, was ich...
Und das sind auch die Leute, die eben halt auch mit den Mitarbeitern arbeiten müssen, so. Ja?
Ja.
Und unsere Auszubildenden, das ist ja auch so geil, mittlerweile suchen die jetzt schon die folgenden Auszubildenden aus. Also wir... Das ist
natürlich genial.
So, die Auszubildenden suchen die Auszubildenden aus. Die Teamleiter suchen ihre Mitarbeiter aus. Die Mitarbeiter machen das Onboarding von den Mitarbeitern. So, also ist es... Das ist ein sehr, ist schon sehr agil. Hohe Effektivität, hohe Effizienz, großes Vertrauen.
Mhm.
Das hat gedauert, aber.
Klar.
Sieh da. Läuft.
Das
funktioniert. Die Leute sind total zufrieden. Wir wachsen. Wir haben Bewerber.
Ja.
Wir können nach außen hin, ne, das spricht sie auf den Markt rum.
Mhm.
So, ne, oh, die sind wertschätzend, die loben, die anerkennen. Das ist ja auch oft was fehlt und sag ja, ist doch cool.
Ja.
Also wir haben unsere Teamleiter 1,5 Jahre ausgebildet in Führung. Also was glaubst du, was sie, also die müssen das mit mir machen, das ist echt harte Schule.
Weißt du, was ich wirklich lustig auf der einen Seite und sehr bezeichnend auf der anderen Seite finde, bezeichnend im positivsten Sinne. Du hast jetzt gerade das so gesagt, die am schlechtesten angezogenen sind unsere Geschäftsführer hier. Wir strahlen das öffentlich aus. Und ich finde, da steckt ganz, ganz, ganz viel drin von dem Verhältnis, das du etabliert hast. Denn so sprechen zu können, zeugt ja auch von einem sehr, sehr hohen Vertrauen, das dir entgegengebracht wird. Und auch davon eben, dass sie diesen Humor verstehen und dass es kein Problem gibt, das auszustrahlen, sondern dass sie wissen, hey, wir machen hier gegenseitig eine Arbeit, die funktioniert gut und wir haben beste Erfahrungen gemacht.
Genau, und wir sind ja voller Wertschätzung und Anerkennung füreinander. Und das spiegelt sich ja nicht um, was man sagt oder so, sondern was man macht, die Handlung.
Ja,
ja. Ja, so, und wenn ich mir den, also wir duzen es ja schon seit Jahren jetzt, wenn ich den Hauke und den Rolf und den Stefan, mittlerweile sind es ja noch zwei andere, das ist die Sophia und den Markus sehe, dann nehmen wir uns in den Arm und feiern uns ab und sagen, wir sind die Geilsten, wir sind super, wir haben das erreicht hier. Und wir freuen uns. Und wir wissen ja auch, wem wir das zu verdanken haben, das sind die Mitarbeiter, die Stabstellen, die wir da etabliert haben. Und das sagen wir denen auch, und das ist auch so. Und das ist auch gut so. Und natürlich können wir, ich kann mit vielen, die ich berate, Sven, die mir auch immer wieder bestätigen, und das ist auch so, mit denen habe ich ein Verhältnis aufgebaut, eine Bindung, die ist sehr, sehr stabil.
Mhm.
Muss ich auch haben, weil wir ja oft vor Herausforderungen stehen, wo wir uns teilweise auch blind verstehen müssen und uns unserer Loyalität einfach sicher sein müssen.
Mhm.
Da kannst du keinen gebrauchen, der dann so als Heckenschüsse rumkommt und sagt, den wollte ich noch nie haben. Das funktioniert nicht.
Ja.
Das machst du einmal mit mir und dann war es das auch.
Ja,
dann macht das auch keinen Sinn.
Ja, funktioniert ja auch nicht. Ne? Also damit torpedierst du ja auch eine Zusammenarbeit. So vorne rum zu sagen, ja, wir probieren das und hintenrum quasi dann genau diese Fallstricke zu legen, das kann ja nicht zielführend sein. Also total nachvollziehbar.
Nein, und wir wissen doch alle, wo sind unsere Stärken, wo sind unsere Schwächen?
Ja, ich glaube eben, dass das nicht alle wissen, ehrlicherweise. Ich glaube, dass das nicht alle wissen, sondern dass es sehr gut ist, sich damit zu befassen. Deswegen herzliche Einladung, das zu tun und eben an den Stellen, wo man Schwächen hat, sich Hilfe und Unterstützung zu suchen. Weil ich glaube, dass viele das nicht wissen, um ganz ehrlich zu sein, Noel.
Naja, spätestens, wenn sie mit mir arbeiten, wissen sie es.
Ja, aber genau, dann ist das, weil meine nächste Frage wäre genau die gewesen. Was würdest du sagen, sind die größten Mehrwerte, die du lieferst? Und da haben wir ja einen schon mal, sich genau vielleicht, und das muss ja nicht du sein, das kann ja vielleicht sogar auch die Ehefrau am Abend sein oder die Partnerin, der Partner, wo man sich mal hinsetzt und sagt, lass uns mal reflektieren. Dann ist das ja schon mal ein großer Mehrwert, sich genau darüber mal Gedanken zu machen, oder?
Ja, natürlich. Also es ist ja auch so, dass jeder braucht ja eine gewisse Art und Weise der Rückspiegelung. Das sind ja sehr, sehr unterschiedliche. Ja. Einen brauchen das sehr direkt. Die anderen brauchen das so mit Humor.
Mhm.
Manche brauchen es versteckt. Manche brauchen das sehr, also braucht es so einen Prozess. Das muss man schon rausfinden. Aber im Endeffekt kommen wir alle dahin, wo wir hinkommen müssen. Wir müssen reflektiert sein. Wir müssen schon wissen, da sind unsere Stärken, da sind unsere Schwächen. als Unternehmen auch und wo müssen wir dran arbeiten. So, bei 900 Grad war das völlig klar. Wir sind eine alte Kanzlei, muffig, unser Ruf ist nicht so toll und da müssen wir raus. So, und wenn wir wachsen wollen, wenn wir groß werden wollen, also wir sind ja nun wirklich von 20 Mitarbeitern auf 90 jetzt innerhalb von 4-5 Jahren gewachsen. Ja, musst du schon irgendwas verändern, ne? So, ja, und das haben wir auch gemacht. Guck dir das Marketing an, ist keine Agentur hinter oder so, sondern das machen wir alles selber. Das machen die Leute auch selber. Du hast Sophie und Tessa kennengelernt, die machen Eigenvermarktung. Und das Best, also die machen das wirklich sehr gut. Läuft. So, das ist, mehr kannst du ja nicht verlangen. Also im Grunde genommen haben wir jetzt dort in dem Unternehmen alles angestoßen, dass sich dann, du kannst dir eigentlich nur noch selbst im Weg stehen.
Ich überlege, ob ich den Satz sage, aber ich sage ihn, ja, auch das gelingt wahrscheinlich erstaunlich vielen und ich beziehe das gar nicht auf Steuerkanzleien, sondern auf Menschen insgesamt, auch das gelingt wahrscheinlich erstaunlich vielen Menschen erstaunlich gut, sich selbst im Weg zu stehen und da nehme ich mich ausdrücklich nicht aus. Das ist genau, wenn einem vielleicht auch so ein Gegenpart fehlt, ne? Also vielleicht ist auch das, Noel, ja ein totaler Mehrwert, den jemand in deiner Rolle hat, dieser Gegenpart zu sein, dieses Spiegelbild, mir mal so ein bisschen zu spiegeln, was ich sonst nicht sehe vielleicht. Also genau diese Rückmeldungen mal zu geben. Zu sagen, Flo, aus meiner Sicht stehst du dir an der und der Stelle selbst im Weg. Denk mal drüber nach. Und wenn du zu einem anderen Schluss kommst, auch okay. Aber denk zumindest mal drüber nach.
Ja, also wir sind ja in einem Unternehmen, wo wir angefangen haben, über Top-Down-Prozess zum Bottom-Up. Also das ist ja das, was wir verändert haben. Das heißt, du hast ein hierarchisches System und hast dann sozusagen eine Bottom-up-Struktur gebaut. Das ist schon geil.
Ja,
also wenn du als Geschäftsführer da stehst und sagst, ich könnte jetzt ein halbes Jahr weg sein, das Ding wird wahrscheinlich besser laufen.
Ja. So. Ja, das ist, ich glaube auch, ich bin mir oft nicht ganz sicher, ob Bottom-up besser ist als Top-down, weil ich glaube, es gibt für beide Systeme ihren Platz und wahrscheinlich ist das Ideale die Mischform. Ne? Du brauchst dann, wenn es wichtig ist, Top-down und dann, wenn es wichtig und richtig ist, eben Bottom-up. Und das zu mischen und das hinzubekommen, da liegt, glaube ich, die Kunst drin.
Ja, wir haben das ja dort so initiiert, dass wir die operativen Tätigkeiten, also das operative Geschäft, bei den Teamleitern und den Mitarbeitern lassen und das Strategische ist dann bei den Geschäftsführern. So, ne? Also die haben den Weitsicht und den Blick und entfernen sich immer mehr und mehr aus dem Operativ. Das gelingt denen auch jetzt immer mehr und mehr, es ist das so loslassen. Und die operative Ebene, die macht den Umsatz.
Würdest du sagen, dass das eine Grundvoraussetzung ist, dass ich bereit sein muss, als Kanzleiinhaber, Kanzleiinhaberin vielleicht irgendwann auch rauszugehen aus dem operativen Geschäft? Oder ist das einfach nur jetzt in dem Fall das richtige Modell gewesen, das so zu machen? Weil vielleicht liegt mir ja auch was total an meiner Arbeit. Und ich will die unbedingt
weitermachen. Ich glaube, das ist nicht nur bei den Kanzleien so. Ich glaube, also mal ganz ehrlich, als Unternehmer musst du doch klar sein, wenn du jetzt alleine an der Spitze bist, musst du doch dein Unternehmen so aufbauen, dass, wenn dir mal was passiert, und das ist ja auch möglich, dass das Unternehmen auch ohne dich weiter existiert und dich auch nicht nach unten revidiert, sondern dass es sich entfaltet, also auch ohne dich.
Ja, total. So. Ich meine auch gar nicht mal unbedingt an der Spitze, aber weißt du, jetzt habe ich diese Steuerberaterprüfung gemacht, die schwer ist und ich liebe diese operative Arbeit und ich will mich vielleicht aus dem Operativen gar nicht zurückziehen. Ich meinte eher das, ob du sagst, naja, muss ich aber, wenn ich Unternehmer bin, ich muss auch anderen das Ding irgendwie in die Hand geben oder glaubst du, das funktioniert auch, wenn ich selber so ein bisschen am Ruder bleiben möchte? Am Ruder ist eigentlich falsch, sondern wenn ich operativ bleiben möchte. Ich muss ja nicht mal unbedingt am Ruder bleiben, aber ich will halt trotzdem meine Steuerberatertätigkeit noch machen, weil für die bin ich irgendwann angetreten.
Ja, dann lass sie doch anstellen.
Ja, okay.
Was soll denn das? Also,
okay, fair.
Also nochmal, also wenn du operativ gerne arbeitest, dann kannst du doch dich anstellen lassen und kannst eine Führungsposition übernehmen und dann hast du so. Aber wenn du Unternehmer sein willst und du willst das Ding irgendwie nach vorne bringen, es wird dich mit der Zeit, ich will nicht sagen umbringen, aber es wird dich sehr unglücklich machen, wenn du stark operativ tätig bist und halt andere unternehmerische Dinge nicht mehr verfolgen kannst. Es fällt dir auf die Füße. Du kannst ja als Unternehmer immer die Freiheit, mal operativ was zu machen. Aber eigentlich ist das einfach nur mal so, okay, ich mache das mal, so als Ausnahme oder weil ich mal Bock habe, aber nicht, weil du es musst. Mhm. Das ist ein Unterschied. So, und da...
Du hattest mich fast, aber ich halte nochmal dagegen und mach's nochmal an meinem ganz konkreten Beispiel. Ich bin Moderator und möchte natürlich mit dem Moderieren möglichst viel Geld verdienen. Das heißt, ich bin selbstständig, lebe aber ja letztendlich für diesen Job auf der Bühne, für diesen Job am Mikro und so weiter. Natürlich brauche ich irgendwie dann wahrscheinlich irgendwann ein Team, das mich unterstützt bei Social Media, also ein Steuerberater beispielsweise ist ja auch irgendwie Teil meines Teams und so weiter. Aber ich lebe ja total für dieses operative Geschäft und natürlich möchte ich wachsen, aber niemals würde ich ja dieses operative Geschäft aus der Hand geben wollen. Die Alternative ist jetzt zu sagen, naja, okay, ich lasse mich anstellen beim Südwestrundfunk oder hier bei euch in Hamburg beim NDR, beim Norddeutschen Rundfunk. Aber das ist ja nicht, was ich will, sondern ich will mir ja auch aussuchen, was ich mache, wo ich auf der Bühne stehe, wo ich ein Interview führe und so weiter.
Wenn ich jetzt mal respektierlich sein will, so am Anfang ist das ja auch völlig okay. Und auch normal. Aber denken wir mal 10 Jahre weiter. So, hast du schon, wie viel Podcast-Folgen aufgenommen? Du bist richtig erfahren, hast dann so ein paar Leute, die das vielleicht sogar noch besser machen als du.
Ja, klar.
Muss man ja auch mal denken.
Muss man ganz klar
die
sagen.
Da auch richtig Bock drauf haben, die wollen sich auch entwickeln. Denkst du, die haben Bock immer aus der zweiten Reihe und immer nur, ich sag jetzt mal, die zweit-, drittbesten Podcasts zu machen, auf die du keinen Bock hast? Nee. Ja, sondern die wollen dann auch mal erster. Ja, die wollen dann, und das muss dann alles organisiert werden, die müssen gecoacht werden, die müssen trainiert werden, die müssen entwickelt werden. Wer soll das machen? Natürlich der Erfahrenste, das bist dann du. So, dafür musst du dann halt aufs operative Geschäft verzichten. So, da musst du dann irgendwelche Werbeeinnahmen machen, da musst du es irgendwie finanzieren, da musst du es organisieren, da musst du es strukturieren, da musst du vielleicht den einen oder anderen mal ersetzen, da musst du einen Plan ändern, weil er krank ist und so weiter und so fort. Ja, dann musst du wahrscheinlich darauf verzichten, wenn du dann, nicht wenn du 4, 5 Mitarbeiter hast, aber wenn du jemanden 10, 15 hast, musst du schon Gedanken machen. Ein bisschen musst du dann sagen, ja. Und dann, wenn du dann nur noch die Hälfte der Zeit für Moderation hast, dann kommt es darauf an, ja, was willst du denn noch moderieren? Und was gibst du denn deinen Mitarbeitern dann ab? Weil dann kannst du nicht immer nur, und das machen ja viele Unternehmer, die Sahnehäubchen machen.
Nee, völlig klar.
Sondern,
völlig richtig.
Genau, so, dann musst du, und dann willst du dann noch, also wenn du die Sahnehäubchen nicht machen darfst, willst du dann so den, willst du das noch? Und dann sagst du dir, nee, dann mal, aber nicht so oft und so weiter und so fort. Und das in 10 Jahren. Dann in 20 Jahren, dann bist du ja schon 50, dann sagst du, ui, hast du dann vielleicht so 30 Leute unter dir, hast einen kleinen Radiosender aufgebaut, was weiß ich, Podcast, eine App und noch einen, dann hast du noch investiert und eine Immobilie und ich habe keine Ahnung, hast du auch noch eine Familie, hast du schon Kinder, Flo?
Nee, habe ich nicht.
Nee, dann kommen die auch noch, die wollen auch noch Zeit, deine Frau will Zeit haben, das kommt dann ja auch noch dazu, haben ja auch Unternehmer auch meistens nicht so ganz im Blick.
Total.
Ja, stimmt, da war ja noch was. Ja. Und dann kann ich dir sagen, aus eigener Erfahrung und aus der Erfahrung von ganz vielen, wir sagen, So. Und mit einem Startup spreche ich ganz anders als mit einem Unternehmer, der das 10, 15 Jahre lang macht.
Ja, ich glaube, das ist genau der Punkt, weil jetzt hast du mich tatsächlich, jetzt fällt es mir schwer, da nochmal rauszukommen, weil das ist tatsächlich richtig, wenn du, also ich finde die Beschreibung, die du gemacht hast, da ist was dran, wenn ich natürlich wirklich wachsen will im Sinne von größer werden, dann ist das, glaube ich, alles richtig, was du gesagt hast, dann funktioniert das mit den Sahnehäubchen nicht, dann will ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin nicht die B-Ware quasi abstauben. Die andere Entscheidung, und das kann ja aber auch eine ganz bewusste Entscheidung sein, ist zu sagen, ich bin zufrieden mit dem, was ich habe. Es soll bei diesen 5 Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen bleiben. Ich mache hier meine 30 Aufträge pro Jahr, damit nehme ich das und das ein und das ist okay. Aber dann sprechen wir halt eben auch nicht von, ich möchte wachsen, also dann sind wir nicht in diesem 900-Grad-Beispiel, sondern dann bin ich vielleicht eher wieder in einer Kanzlei, die sagt, ich bin total zufrieden mit den Mandanten, die haben, da fallen jedes Jahr ein paar weg, da kommen jedes Jahr ein paar dazu, aber unterm Strich passt und soll genauso bleiben. Und das kann ja auch eine bewusste Entscheidung sein.
Das ist eine bewusste Entscheidung, die akzeptiere ich auch, ja. Und denen kann ich auch helfen, aber die meisten haben ja erkannt,
ja.
Der Markt gibt das total her. Und vielleicht hat der eine oder andere auch erkannt, wenn ich so klein bleibe, bleiben meine Mitarbeiter vielleicht nicht.
Mhm. Auch.
Und wenn mir jedes Mal, wenn mir Mitarbeiter abspringt und ich kriege keine Bewerber rein, muss ich Mandanten abgeben. Und das ist ja das, was auch mal gerade ganz oft passiert, dass Steuerkanzleien gerade Mandanten abgeben müssen, weil sie nämlich die Manpower nicht haben.
Mhm. Ja.
Und dann sage ich, ja, vielleicht musst du dir darüber Gedanken machen, zu wachsen. Also vor allem, wenn du jetzt, ich sag jetzt mal, 40 bist, eine Kanzlei hast und noch die nächsten 25 Jahre was machen willst.
Ja.
Und vor allem, wenn du dann, ja, früher hast du ja eine Kanzlei ja auch mit einem Faktor von 1,2, 1,5 verkauft, wenn du den dann eben mal verkaufen willst, spielt das ja auch nochmal eine Rolle.
Ja.
Weil es ist vielleicht auch cooler.
Ja, und auch das ist ja nicht mehr so leicht heutzutage, ne, eine Kanzlei zu verkaufen. Nee. Du musst erstmal jemanden finden, der überhaupt Interesse hat. Also.
Ja, erstens das. Also es gibt schon Interessenten, bloß dann wollen die natürlich nicht irgendwie von Grund auf irgendwas aufbauen, wo sie sagen, hoa, das Ding ist ja gar nicht zukunftsträchtig, weil
genau.
Weder digitalisiert noch von den Mitarbeiterstamm. Ja, gut, die Mandanten, ja, gut.
Ja, aber
Festverträge hast du mit dem auch nicht?
Ja, eben.
So, und dann kommt dann irgend so ein Player wie 900 Grad, macht dann ordentlich Werbung. Ja, das Erste, was die Mandanten sagen, oh, gehe ich zu 900 Grad. Ja, ne?
Genau, das ist natürlich...
Weil ja, so, na, ja, also jetzt mal übertrieben, ne, also da gibt es ja auch andere Kanzleien, die sind ja auch ganz fit und außerdem absolut. Gibt es mittlerweile auch tolle Apps, gibt digitale Anbieter, also gibt ganz viele Dinge und da musst du dir als, also wenn du eine Kanzlei, also wenn ich eine Kanzlei aufbaue, und ich spiele damit irgendwie auch damit, dieses Unternehmen dann zu verkaufen oder dass ich dann irgendwie vielleicht auch mir einen Partner suche oder jemand aus meiner Mitarbeiterschaft sagt, ich gehe da mal da rein, dann muss ich es doch attraktiv gestalten. Dann muss ich mir auch zeigen können, so, hier, pass auf, das Ding wird ja auch wachsen.
Mhm.
Das kann uns auch zwei Steuerberater als Gesellschafter oder Geschäftsführer auch ernähren.
Ja, klar.
So, also musst du doch irgendwie das Ding aufbauen und das machen die meisten nicht.
Ja.
Die schmeißen das Ding auf den Markt, sagen, ja, ich bin jetzt fertig. So, jetzt hier durch jemand mit 1,5 Faktor, kauft keiner.
Ja.
Kauft keiner.
Ja, klar. Ja, aus den von dir genannten Gesichtspunkten, da ist schon was dran. Und eben, wie gesagt, das war jetzt natürlich ist an meinem Beispiel dann vielleicht auch nochmal was anderes. Und es mag Leute geben, die genau diese Entscheidung so treffen. Aber insgesamt ist wahrscheinlich schon das Ziel eben auch, zu wachsen und wir, vielleicht rahme ich das auch nochmal, wir sprechen natürlich viel über 900 Grad, natürlich, und das ist uns ja vollkommen bewusst, gibt es andere Kanzleien da draußen, die andere Ansätze haben, die auch vieles, vieles, vieles richtig machen, aber wir sprechen über 900 Grad, weil wir das eben, weil ich das in zwei anderen Gesprächen schon mit Sophie Eichstädt und Tessa Hase eben hatte und verstehen wollte, was so dieser Mehrwert von diesem Menschen Noel Meyer ist, den er da hinbringt. Und deshalb natürlich viel 900 Grad heute auch nochmal. Uns ist vollkommen klar, dass es andere Kanzleien gibt, die das auch richtig gut machen. Und vielleicht...
Also nur zum Verständnis, ich hab auch andere Kanzleien momentan
genau.
Mit Freude, die haben den gleichen Schmerz.
Ja, genau,
also
genau.
Kann, darf oder soll die nicht nennen. Also bei 900 Grad habe ich halt so einen Deal, die wollen das. Das ist auch okay, die sind auch schon weiter als die anderen Kanzleien, die ich betreue.
Ja.
Und aber die, auch da ist die Dinge ähnlich gelagert, ne? Also es sind Kanzleien von, ich sag mal, da gibt's eine Kanzlei, die hat 6 Mitarbeiter, Und es gibt eine Kanzlei, die haben auch schon 60 Mitarbeiter. Die ich berate.
Ja.
Ja. Die haben alle den gleichen Schmerz. Alle den, also eigentlich ist Dornhardt gerade wie so eine Blaupause. Und da kann sie sein. Ne?
Und das ist ja, worum es mir auch so ein bisschen ging. Ich will ja genau diese Blaupause verstehen und mir ist oder uns ist ja auch vollkommen klar, das passt jetzt nicht auf alle, sondern natürlich muss man individuell schauen, was sind die Ziele und so weiter. Das bringt mich fast so ein bisschen zu meiner letzten Frage, Noel, und ich glaube, dass die gar nicht so einfach zu beantworten ist. In einem Satz, was würdest du sagen, ist der größte Mehrwert, den du in eine Steuerkanzlei bringst?
Erfolgreicher zu sein als vorher.
Und wie schaffst du das? Wie bringst du ganz konkret, was bringst du mit, dass das auf jeden Fall funktioniert?
Schnelle Learnings und Quick Wins. Also das sind die Dinge. Wir haben mehrere Unternehmer schon mal Folgendes gesagt. Das finde ich immer so witzig, dass sie das so, das wiederholt sich immer. Und sie sagen, du bist der erste Berater, der Geld mitbringt.
Das ist interessant, müssen wir aufpassen. Nicht, dass jetzt die Leute anrufen und sagen, ja, alles klar, dann holen wir den alle. Und die Erwartung haben, dass du mit dem Geldkoffer gleich reinläufst.
Genau, nein, es ist so, dass das nicht eigentlich innerhalb der ersten Monate oder des ersten Jahres eigentlich schon so Dinge initiiere, die dem Unternehmen Geld bringen. So, und
die man spüren
das
kann.
Das ist so, ich denke, das ist auch wichtig. Also es ist einfach wichtig, um längerfristig, mittelfristig bei einem Unternehmen zu sein, musst du den einfach relativ schnell zeigen, dass du Dinge einfach einsparen kannst. Das sind so oft so Personalberater, Marketing und so. Wenn ich sage, das können wir alles selber machen, das geht dann sofort. Das geht dann auch sofort, das passt dann ein. Und so sind die Kosten eigentlich von mir auch relativ schnell irgendwie eingespielt. So.
Okay, und dann ist das natürlich irgendwie auch jetzt aus einer unternehmerischen Sicht natürlich total interessant, weil man sagt, okay, ich habe wirklich diese, was du gerade gesagt hast, diese Quick Wins. Und ich merke, es passiert tatsächlich was. Und das ist ja das Beste, was mir eigentlich passieren kann, weil ich dann, da sind wir wieder bei diesem Vertrauen vom Anfang, genau dieses Vertrauen krieg. Vielleicht dann doch noch eine Frage, ist immer so, dass eigentlich dann noch was kommt. Gibt es Kanzleien, wo du selber schon aufgegeben in Anführungszeichen hast oder wo du gesagt hast, ey, es passt einfach nicht, wir kommen nicht zusammen, weil wir sind menschlich nicht auf einer Ebene oder es haut einfach nicht hin, wir haben unterschiedliche Ziele, passt nicht.
Ja, das habe ich eigentlich relativ schnell. Also das ist nicht so, dass ich das dann im Prozess habe, sondern ich schließe einfach bestimmte Mandanten schon mal aus. Weil da merke ich einfach, dass da ist man einfach zu weit auseinander. Ne? So, und die haben dann auch ganz, ich sag mal, komische Vorstellungen von dem, was ich da mache. Und es ist natürlich auch schwer, wenn du dann sofort eingeschränkt wirst in irgendwelchen Dingen. Und ich sag, boah, das will keiner. Also ich will es dann nicht. Ich sag das dann auch. Ich sag, das wird nicht funktionieren. Relativ schnell klar.
Was sind das für Sachen, wo du sagst, nee, passt, oder woran merkst du es?
Nee, ich merke das an der Haltung der Leute. Okay, also, ja. Ich meine, wenn man mich einlädt, dann sollte man schon irgendwie den Ganzen offen und eben halt auch so Vertrauen schenken. Also, was ich überhaupt nicht ertragen kann, ist, wenn ich in so einem Gespräch ganz stark hinterfragt werde. Also, ich muss jetzt nicht nochmal Leuten erklären, also ich habe ein LinkedIn-Profil, ich habe auch Referenzen. Das heißt, ich kann zu jedem Bereich, da kann ich Leute hinschicken und sagen, frag den Geschäftsführer, wie meine Leistung war. Und ich muss jetzt nicht in so einem Gespräch dem jetzt erklären, dass ich das kann. Sonst braucht er mich ja nicht einladen. Ne? So, das ist so, als wenn man die Feuerwehr ruft und die dann vorher erstmal testet, ob die überhaupt einen Feuer löschen kann. Es ist so unnötig wie ein Kropf. Okay. Ja, aber es tun manche. Dann sagen die, ja, laden wir einen, das ist super. Und dann können die das überhaupt und wissen überhaupt, wo es hier geht. Oder? Dann sag ich, ja, sag mal, es ist mir dann zu müßig. Also früher habe ich das immer noch ausgehalten, so vor 20 Jahren hätte ich das mit mir machen können. Dann hätte ich mich angestrengt und so. Und ich kann dir auch sagen, ich habe das letztens auch wieder erlebt, wo ich so eine Anfrage hatte, so, und habe ich mich da vorbereitet. Es ist ja nicht so, dass ich dann dahin gehe und sage, oh, ich habe keine Ahnung, sondern ich bereite mich für jeden Gespräch so 2 Tage vor schon, gucke mir alles an. Ja, und dann habe ich eigentlich schon gemerkt, so der will ja eigentlich gar nicht. Und dann fing er an, mich irgendwie zu fragen, ob ich überhaupt die Kompetenzen habe und ob und wie. Und ich soll euch nochmal genau meinen Werdegang aufzählen und was ich da schon alles gemacht habe. Dann, da habe ich schon gemerkt, eigentlich, das macht überhaupt keinen Sinn. Da habe ich den Fehler gemacht, dass ich gesagt habe, naja, wir können ja auch mal so ein Vorgespräch machen. Und dann hat er mir dann, hat der mir dann abgesagt. Und dann habe ich gesagt, so, ja, siehst du, ich habe den eigentlich nochmal eine Chance gegeben, weil er über eine Empfehlung an mich geraten ist und dann wollte ich denjenigen, der es empfohlen hat, nicht enttäuschen. Aber im Endeffekt weiß ich es vorher schon. Und dann hätte ich dem eigentlich sagen müssen, so, weißt du was, du willst doch gar nicht beraten werden. Du willst das gar nicht. Das ist überhaupt nicht dein Mindset. Du weißt es sowieso alles besser. Dann mach es doch. Und das sind auch die meisten, also es sind ganz oft Unternehmen, die dann irgendwann so in Schieflage, weil sie auf keinen, also weder auf den Steuerberater noch auf den Bankberater oder ihren Berater hören, sondern sie wollen dann den eigenen Schmerz spüren, dann sollen sie es machen. Und ja, da, das erkenne ich schon relativ schnell.
Das heißt, es gibt es aber auch immer wieder. Ja, ist also nachvollziehbar, klar. Du, was hat, wie hat meine Mutter immer gesagt, man muss den Hund auch nicht zum Jagen tragen oder so irgendwie, ne? Gibt's
genau, auch, so, dann macht es keinen Sinn. Und es blockiert einfach auch Ressourcen für Leute, die das wirklich wollen und mögen. Ne? So, und es ist ja auch so, wenn ein Unternehmer, der mit mir zusammengearbeitet hat, also muss man sich ja mal vorstellen, Banken, also wir werden ja von Banken, von Steuerberatern empfohlen. Also wenn, also ich weiß ja nicht, wie tief du da drin bist, aber wenn ein Steuerberater einen anderen Berater empfiehlt, aber das ist schon, ich glaube, das ist schon so höchstes Regal. Und wenn eine Bank sagt, die selber sagen, hey, wenn du dir Geld leihst, dann geh bitte zu der TGI und lass es dir mal von den Jan Eutert oder den Noel Meyer oder den Mitarbeitern von denen mal und lass dich unterstützen. Ich meine, das tun ja solche Instanzen ja nicht mal eben so.
Ja.
Sondern die haben dann schon einen gewissen Erfahrungswert mit solchen Beratungen, ne? Was machst du diese Empfehlung? Dann sprichst du sie nicht aus. So, und dann kommst du dahin, das heißt so, dem Unternehmen wird schon so ein roter Teppich ausgelegt. Und dann bin ich ja auch keiner, der sagt, ja, muss erstmal das und das bezahlen, sondern sagt, wir fangen ganz langsam an und dann lernst du mich kennen und du kannst mich jederzeit rausschmeißen. Also besser, also mehr kannst du ja nie machen. Und dann, wenn derjenige dann so komisch wird, dann sage ich auch so, nee.
Passt einfach nicht.
Das hat keinen Sinn.
Ja. Ja, ist ja auch ein legitimer Schluss, dass dann einfach auch, also das dann zu sagen, nee, passt halt auch nicht immer. Ne? Es gibt halt Situationen und Konstellationen vor allen Dingen, da passt es nicht und ist auch okay.
Ist selten, aber kommt vor.
Ja. Noel, ich möchte mich ganz recht herzlich für das Gespräch bedanken, vor allem dafür, dass du auch so ein paar Einblicke geteilt hast, dass wir das konkret machen konnten an diesem Beispiel von 900 Grad. Für mich schon interessante Erkenntnisse dabei gewesen. Ich hoffe, dass das natürlich den Hörerinnen und Hörern genauso geht. Vielen, vielen Dank für die Bereitschaft und dass du dabei warst.
Vielen Dank. Hat ganz großen Spaß gemacht. Ja. Und Florian, was ich dir auch am Anfang schon gesagt habe, ich verhaspel mich nicht.
Ja, ist tatsächlich so. Es ist mal wieder ganz klassisch. Das könnte ich jetzt rausschneiden, aber ich lasse es drin. Es ist nämlich so, die ganzen Schnitte, die müssen wir wieder machen, weil ich hier die Sätze neu anfangen müsste, weil ich wieder der Moderator keinen Satz gerade aussprechen kann. Da war es schon wieder so, ne? Also ich setze den Schnitt wegen mir an, auf jeden Fall.
Ja, alles gut. Vielen, vielen Dank.
Ich danke dir, Noel.
Du bist ein richtig sympathischer Typ.
Das
weiterhin viel Erfolg.
Ja. Vielen, vielen Dank und dann gerne bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.
Ja, ciao.
Das war Verhört Steuerfällen auf der Spur mit Florian Weber. Verpassen Sie keine Ermittlung und abonnieren Sie uns in Ihrem Podcast-Kanal.